Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau, im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus, wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Liebt aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den zweiten Teil des 13. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 13, zweiter Teil. Das Urteil der Liebe über uns. Wir lesen in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 5. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Die Sendschreiben stehen in enger Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Und die Liebe ist ein Schwerpunkt. Wer die Liebe verlässt, hat den Herrn gegen sich, Vers 4. Verliert die Leuchtkraft, das heißt die Zeugniskraft für Jesus, heißt es doch in Vers 5, und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Was ist die erste Liebe? Geht es dabei um die Liebe, die man am Anfang seines Christseins kurz nach der Bekehrung zu Jesus hat? Um die emotionale Liebe und den Eifer der ersten Zeit? Jesu Anerkennung des Eifers bei den Ephesern macht deutlich, dass mit der ersten Liebe nicht die emotionale Liebe bei der Bekehrung gemeint sein kann. Warum nicht? Weil dieser Eifer, die Mühe, der Einsatz, die Arbeit und die Ausdauer bei ihnen vorhanden waren. Du bist nicht müde geworden, heißt es in Vers 3. Aus geistlicher Perspektive betrachtet wissen wir, dass es möglich ist, den Herrn nach 30 Jahren Nachfolge mehr lieben zu können, wenn auch nicht in der gleichen emotionalen Art wie kurz nach der Bekehrung. Aber man liebt ihn deswegen nicht weniger. Und wenn wir von der zwischenmenschlichen Perspektive ausgehen, dann wissen wir auch, dass man sich nach 20 Ehejahren nicht weniger liebt als zu Beginn, aber anders. Liebe zeigt sich unterschiedlich. Sie drückt sich in späteren Jahren anders aus als in jüngeren. Geht es etwa um die Rangordnung der Liebe? Darum, dass die Liebe zu Jesus den ersten Rang einnimmt? Vor allem anderen, dass wir lieben? Die Rangordnung der Liebe ist sicherlich von größter Bedeutung. Die Liebe zu Jesus muss an erster Stelle stehen. Vergleichen Sie dazu Matthäus 10, Vers 37. Aber nichts im Text deutet darauf hin, dass die Epheser diese Rangordnung verloren hätten. Im Gegenteil, es steht geschrieben, dass sie alles, was sie taten, um seines Namens willen taten, Vers 3. Demnach ging es ihnen bei allen Aktivitäten in erster Linie um Jesus. Die Rangordnung stimmte. Mit der ersten Liebe scheint etwas anderes gemeint zu sein. Aber was? Wo finden wir eine mögliche Antwort dafür, was damit gemeint sein könnte? Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Verknüpfung der ersten Liebe mit den ersten Werken. Offenbar gehört beides zusammen. In den Versen 4 und 5 lesen wir: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Tue Buße und tue die ersten Werke. Was sind denn die ersten Werke in Verbindung mit der ersten Liebe? Die ersten Werke gehören zwangsläufig in die erste Zeit der Christenheit. Darum wollen wir zur Beantwortung dieser Frage zurückgehen zu den Anfängen der Gemeinde. Nachdem Petrus den Herrn dreimal verleugnet hatte und darüber bitterlich weinte, Buße tat, bringt der Herr ihn mit einer dreimaligen Frage und einem dreimaligen Auftrag seelsorgerlich wieder zurecht. Und jedes Mal ging es dabei um die Kombination von Liebe und Werke. Erstens Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Liebe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Werke. Zweitens Johannes 21, Vers 16. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Liebe. Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Werke. Drittens, Johannes 21, Vers 17. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Liebe. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Werke. Hiermit wurde Petrus als Hüter der ersten Gemeinde eingesetzt. Er wurde die Schlüsselfigur für die Gründung der Gemeinde an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Er war mit Johannes auch der Übermittler des Heiligen Geistes in Samaria, in Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17. Und schließlich kam durch ihn das Evangelium zu Cornelius, als Zeichen dafür, dass Gott auch die Heiden in seine Gemeinde ruft, Apostelgeschichte 10. Jedes Mal war Petrus die erste Person und tat das erste Werk. Er leitete sozusagen die ersten Werke in der ersten Christenheit ein. Petrus war die Führungspersönlichkeit der ersten Gemeinde. Er war der Redner und die Ansprechperson. Apostelgeschichte 2, die Verse 13 und 14 sowie Vers 37. Apostelgeschichte 4, Vers 8 und Apostelgeschichte 15, Vers 7. Er war der Wächter über die Gemeinschaft der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Apostelgeschichte 8, Vers 20 und die folgenden. Simon der Zauberer. Er reiste auch umher, um die ersten Gemeindezusammenkünfte zu betreuen. Apostelgeschichte 9, Vers 32 sagt uns: Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Wie sahen die ersten Werke der Gemeinde aus, wofür Petrus die Schlüsselperson war? Die Gemeinde kam zusammen. Die Glieder beteten mit und füreinander. Sie beteten für Petrus. Sie verkündeten den Namen Jesu. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest. Sie hielten zusammen. Sie sorgten füreinander. Sie verteilten ihre Güter an Bedürftige. Barnabas, der Sohn des Trostes, war ein herausragender Mann der ersten Stunde, der sich vorbildlich um andere kümmerte. Als die Gemeinde wuchs, setzte man Diakone für die täglichen Hilfeleistungen ein. Paulus betonte später in Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 38, ausgerechnet den Ephesern gegenüber, wie sehr er sich während seines dreijährigen Aufenthaltes bei ihnen um die Gläubigen gekümmert hatte, von Haus zu Haus, Tag und Nacht. Und dann ermahnte er bei seinem Abschied die Gemeindeältesten mit den Worten aus Apostelgeschichte 20, Vers 28: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier hören wir Jesus doch sagen: Liebst du mich? Dann hüte meine Schafe. Die erste Liebe bewies sich in den ersten Werken der ersten Gemeinde. Wenn nun Jesus den Ephesern sagt: Du hast deine erste Liebe verlassen, tu Buße und tu die ersten Werke, knüpft er da nicht an die Gründungszeit der Gemeinde an? Die Gute Nachricht Bibel übersetzt: Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Erste Liebe in Verbindung mit den ersten Werken bedeutet, dass man Gemeinde hütet, füreinander da ist, aufeinander aufpasst, sich gegenseitig trägt, sich umeinander bemüht. Die ersten Kapitel der Apostelgeschichte geben uns dafür ein gewaltiges Zeugnis. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 42: Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. In Kapitel 4, Vers 24: Sie erhoben einstimmig ihre Stimme zu Gott. In Kapitel 4, Vers 32: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. In Kapitel 4, Vers 32: Alle Dinge waren ihnen gemeinsam. In Kapitel 4, Vers 34: Es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Und in Kapitel 6, Vers 3: Seht euch nach sieben Männern um, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Die erste Liebe der ersten Gemeinde bewies sich in diesen ersten Werken, und genau das ging später verloren. Wir lesen in Offenbarung 2 in den Versen 2, 3 und 5: Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Tu Buße und tu die ersten Werke. Vieles war in Ephesus vorhanden, aber das Wichtigste fehlte. Es fehlten die ersten Werke der Brüderlichkeit, und damit fehlte es an erster Liebe. Das Wesen der Urgemeinde ging bereits mit dem Ausklang der apostolischen Zeit verloren. Die Epheser legten zwar sehr viel Wert auf das Bibelstudium, auf reine Dogmatik, auf Geistesunterscheidung, auf Fleiß, auf den Namen Jesu, auf geistlichen Kampf, was auch alles sehr wichtig ist und von Jesus anerkannt wird. Aber das alles verliert in dem Moment seinen Wert, wenn der einzelne Gläubige vernachlässigt wird. Die Taten der praktizierten Nächstenliebe fehlten ihnen. Es gibt zwei Gefahren innerhalb der Gemeinde. Die erste Gefahr ist die, dass die Tat das Wort verdrängt. Man legt sehr viel Wert auf soziale Hilfe, aber das Evangelium kommt zu kurz. Franklin Graham, Sohn des bekannten Evangelisten Billy Graham, sagte: Egal, wie viel Gutes sie tun, wenn sie Menschen nicht darauf vorbereiten, vor dem ewigen Gott zu stehen, dann vergeuden sie ihre Zeit. Idea Spektrum, April 2011, Seite 13. Die zweite Gefahr ist jedoch die, dass die Taten der Nächstenliebe zu gering geschätzt werden. Die Bibel lehrt uns, dass der nur predigt, aber nicht hilft, unglaubwürdig ist und seine Zeugniskraft verliert. In einem solchen Fall kippt der Leuchter. Jakobus 2, die Verse 14 bis 17 sagen uns: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Die Neues Leben-Übersetzung übersetzt in Vers 26: So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Der Philosoph Sören Kierkegaard, der von 1813 bis 1855 lebte, sagte: Christus hat keine Dozenten eingesetzt, sondern Nachfolger. Woran erkennen uns die Menschen als Jünger Jesu? Nicht am strahlenden Gesicht, nicht an den Worten, die wir predigen, nicht an den Liedern, die wir singen, nicht am Bibelstudium, das wir machen, sondern an der Liebe, die wir praktizieren. Mit anderen Worten, das Erkennungszeichen für wahre Jüngerschaft ist nicht das Wort, sondern die Liebe. Johannes 13, Vers 35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Bekenntnis, Botschaft oder Argumente haben andere auch, aber nicht die Liebe Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist. Das ist das aussagekräftigste Argument der Christen für die Wahrheit Jesu und seines Evangeliums. Wer diese Liebe verliert, der verliert die Leuchtkraft. Wo innen das Licht ausgeht, da erlischt es auch nach außen. Unsere Liebe zu Jesus zeigt sich in der Liebe zu unserem Nächsten. Da wird beispielsweise ständig der Pastor kritisiert oder die Gemeindeleitung getadelt. Man weiß ja alles besser und es müsste so vieles anders gemacht werden. Es wird hinterrücks geredet und gestritten. Da ist keine Hilfsbereitschaft, keine Unterstützung. Kein aufmunterndes Wort, aber viel Kritik. Dogmatisch wird alles auf die Goldwaage gelegt. Aber auf der Strecke bleibt das, was der Herr als höchstes Gut darstellt und worauf er sein Augenmerk richtet. Aber auch umgekehrt. Wilfried Plock schreibt: Alexander Strauch berichtet in seinem Buch Mit Liebe leiten von einem Pastor, der ein unglaubliches Bibelwissen besaß, aber viele Menschen mit seiner arroganten Rechthaberei verletzte. Er spaltete seine Gemeinde immer wieder so lange, bis er zuletzt alleine übrig blieb. Seine Theologie war klar wie Eis, aber doppelt so kalt. Er war ein Mensch ohne Liebe. Liebe, was ist das? Unser Auge ist für das Licht geschaffen, unser Ohr für den Ton, unser Herz für die Liebe. Wir können mit Geld die schönsten Häuser bauen, aber nur mit Liebe ein Heim gründen. Mir erzählte ein lieber Freund, der selbst in einer Kirche in der Verantwortung stand, von einem oberen Kirchenführer, der sich aus Karrieregründen sehr brutal verhalten hatte. Er hatte unter anderem einem Bruder, dem vor mehr als 30 Jahren die linke Hand nach einem Unfall amputiert worden war, gesagt, dass er für den Gottesdienst nicht brauchbar sei, weil ihm die Hand fehle. Er entließ ihn aus der Mitarbeit. Mein Freund schreibt mir, der 74-jährige Mann kam weinend zu mir und schluchzte immer wieder. Er hat gesagt, ich bin nicht brauchbar. Ich bin also nichts mehr wert. Er hat mir meine fehlende Hand nochmals abgehackt. Erlauben Sie mir, Sie etwas zu provozieren. Da hat man an vielen Orten mit vielen Möglichkeiten Bibelstudium ohne Ende, aber man ist nicht bereit, praktisch Hand anzulegen, in die Gebetsstunde zu kommen, dem Einzelnen nachzugehen, Lasten mitzutragen, sich praktisch mit einzusetzen. Doch Wort und Tat gehören zusammen. Viele mögen theologisch weit voraus sein, aber was die praktische Liebe angeht, hinken sie hinterher. Unser Verhältnis zum Nächsten ist ein Spiegelbild unseres Verhältnisses zu Gott. Wir übersehen allzu leicht, dass das Gebot der Nächstenliebe gleichgesetzt wird mit dem Gebot, Gott zu lieben. In Matthäus 22, die Verse 37 bis 40 lesen wir: Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und weil das so ist, heißt es im Umkehrschluss, in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wer kennt nicht die Losungen der Herrnhuter Gemeinschaft, die heute weltweit in über 50 Sprachen herausgegeben werden? Aber kaum jemand weiß, dass es eine Zeit in der Herrnhuter Gemeinde gab, in der alles drunter und drüber ging und jeder gegen jeden war. Die Zeitschrift Fest und Treu schrieb darüber und berichtete, dass alles auseinanderzubrechen drohte. Der Gründer Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, er lebte von 1700 bis 1760, befand sich in Dresden. In Herrnhut stand ein Irrlehrer auf, der unzählige an sich riss und vieles kaputt machte. Alles schien gegeneinander und durcheinander und es kam zu Spaltungen. Fest und Treu schreibt, dass es Leute gab, deren ganze Existenz sich um einen verkehrt verstandenen Satz der Schrift drehte. Zu dieser Zeit schrieb ein befreundeter Pfarrer Zinzendorfs, in Herrnhut soll es aussehen, als wenn der Teufel alles auf einmal über den Haufen werfen sollte. Daraufhin kehrte der Graf von Dresden zurück nach Herrnhut. Mit großer Geduld, Liebe und Hingabe machte er sich daran, die zerstrittene und gespaltete Gemeinde wieder zusammenzubringen und die Wogen der Feindseligkeit zu glätten. Er ging von Haus zu Haus, um mit jeder Familie und jedem einzelnen Menschen zu sprechen. Es wurde neu zum Abendmahl eingeladen und viel und inständig zusammen gebetet und Buße getan. Plötzlich veränderte sich alles. Der Gebetseifer, die Bibellese, das Zusammenleben, die Diakonie und die Missionstätigkeit. Es brach eine Erweckung aus und die einstmals fast unterzugehende Gemeinschaft wurde ein Missionswerk, das in etwa 30 Jahren 312 Missionare in die Außenmission schickte. Christen waren bereit, sich als Sklaven zu verkaufen, um dadurch die Sklaven zu erreichen. Auf der Insel St. Thomas und den Nachbarinseln kam es bald zu 13.000 Bekehrungen. Noch bevor überhaupt andere Missionseinrichtungen oder Kirchen an eine Mission in diesem Gebiet dachten. In der Folge wurden Missionsarbeiten in Surinam, Südamerika, an der Goldküste und im Süden Afrikas, unter den Indianern Nordamerikas, auf Grönland, unter den Eskimos, in Persien und unter den Lappen und Samojeden in Skandinavien und Russland begonnen. Durch Buße und tätige Liebe wurde das Licht des Leuchters neu entfacht.
Jesus, der Herr, will mich brauchen, ein Sonnenstrahl zu sein, der alle Tage hell leuchtet, doch nur für ihn allein. Jesus, der Herr, will mich sehen bei allem, was ich tue. Denn bei dem Spiel, bei der Arbeit schaut mir mein Heiland zu. Ein Sonnenstrahl sein. Jesus soll nur aus mir leuchten, ihn bitte ich darum, dass mich gleich jeder erkenne, hier als sein Eigentum. Ja, als ein Sonnenstrahl Jesu leb ich hier Tag für Tag, in den sonnigen Himmel er heimlich holen mag. Für Jesus will ich als Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein. Für Jesus will ich als Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl, Sonnenstrahl sein.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des 13. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044-952-1414. Ich wiederhole, 044-952-1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.